Willkommen zu Recenter News am 16. September 2022. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Unsere erste Meldung hier lautet: Geheimpapier, so bereitet sich die Berliner Polizei auf Blackouts vor. Also die Berliner Polizei werkelt gerade nach Informationen der Welt an einem vertraulichen Einsatzpapier für Blackouts. Wohlgemerkt, sie arbeiten dran, sie haben das noch nicht wirklich fertig. Und wir haben jetzt schon Mitte September. Also warum existiert sowas noch nicht seit Monaten oder Jahren? Ja, es ist jetzt nicht gerade top secret, dass international massive Cyberangriffe stattfanden und dass die deutsche Infrastruktur dem nicht gewachsen ist. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, wir haben gesehen in der Ukraine, in dem Krieg, dass halt da die Cyberangriffe meistens ins Leere liefen. Also beispielsweise kam dann Microsoft mit einer Presseerklärung und hat dann gemeint, wir haben da mordsmäßig geholfen, um die Ukraine zu schützen. Microsoft ist ja eine systemrelevante amerikanische Firma, also steht der Regierung unglaublich nahe und selbstverständlich kann die US-Regierung dann darauf pochen, dass das halt eine private Firma ist, die sich da eingemischt hat in den Konflikt da drüben, ja, und so weiter und so fort. Ähnlich wie Elon Musk sich da eingemischt hat mit seinem satellitenbasierten Internet und so. Also es ist, da kannst du nicht wirklich mehr unterscheiden zwischen Privat und Regierung. Ja, und wahrscheinlich gab es hier dann auch massive Hilfe von den Amerikanern hier, um Deutschland abzusichern. Das heißt, es muss jetzt nicht gleich unbedingt die Welt untergehen. Und es gibt wohl noch andere Sicherheitsfeatures, die dann im Moment noch geheim sind und gegebenenfalls dann eingesetzt werden. Also jetzt nicht Anlass für blinde und blöde Panik, aber ich meine, wir reden hier von Großstädten wie Berlin und wir reden davon, dass halt in der Praxis solche Schutzmaßnahmen halt auch schiefgehen können. Ja, jetzt nicht massiv schiefgehen können, aber das kann sich für den Einzelnen schon sehr, sehr negativ auswirken. Also in dem neuen Konzept heißt es, dass von der Landespolizeidirektion und dem Landeskriminalamt erarbeitet wird, werden Vorbereitungen für drei Szenarien getroffen. Ja, Verteuerung von Energie, Verknappung und kompletter Ausfall der Energieversorgung. Ja, und das heißt, bei der einen Stufe rechnet man halt mit gewalttätigen Protesten und so ein Zeugs und wenn halt das alles zu teuer wird, bei einer Verknappung, wenn man dann den Strom abstellt für ein paar Stunden, um die Überlastung des Netzes zu verhindern, dann kann da auch natürlich dann hier eine riesen Protestwelle kommen. Wenn allerdings die Energieversorgung komplett ausfällt für sich 2-3 Tage oder sowas oder halt über den Zeitraum von Wochen halt immer wieder mal komplett aus ist und so, das kann schon ziemlich heikel werden und Wunder kann die Polizei natürlich keine vollbringen. Also bei Ausfällen ließe sich eine Art Ausgangssperre verhängen, aber es fehlt ja an Einsatzkräften, um diese durchzusetzen. In den größeren Wohnblöcken würde es eiskalt werden und der Wasserdruck könnte abflauen, sodass kein Leitungswasser mehr fließt und keine Toilettenspülung mehr funktioniert. Man kann die Menschen unter gefährlichen Bedingungen nicht einfach einsperren. Massenhaftes Evakuieren in irgendwelche beheizten Turnhallen ist auch kein einfaches Unterfangen. Ja, jetzt kann man sich vorstellen, dass im Ernstfall halt eben dann zum Telefon gegriffen wird und man jammert dann hier die Briten an, unsere Nachbarn hier oder die Franzosen. Oder man jammert hier die Amerikaner an, macht was, helft uns. Und dann kommen gegebenenfalls halt Tausende und Abertausende amerikanische Soldaten hier aus den Kasernen oder was. Oder man fliegt halt noch extra Marines ein, ja, so ein 20.000, 30.000 Marines. Und die patrouillieren hier halt dann, was weiß ich, auf den Straßen und sowas und fahren dann rum mit ihren Humvees und ihren 50 Caliber Maschinengewehren, um halt dann Plünderungen zu verhindern, ja, um halt ein ganz krasses Signal zu senden an die Leute, verhaltet euch gesittet, also verhaltet euch relativ normal, es wird nicht geduldet, dass da jetzt sich dann Gangs formen und die dann so richtig massiv das Plündern anfangen oder dass dann so sich so Warlords bilden, so ein bisschen wie in Afghanistan, ja. Oder wie so in Afrika. Das ist auch so ein geheimes Sicherheitsfeature, das dann vielleicht zum Einsatz kommt. Wir haben es auch immer mehrfach erwähnt, dass man ja einfach auch Privatpolizisten mieten kann über Firmen wie G4S von den Briten. Ich glaube, da gibt es ein Heer aus hunderttausenden Leuten, die da halt notfalls hier abgerufen werden können. Ich meine, man muss ja nicht alles abrufen, aber immerhin. Ja, das heißt, nicht gleich das Ende der Welt. Also ich betone das auch immer wieder, auch gegenüber unseren Kunden. die sich dann eindecken mit Langzeitlebensmitteln und Wasserfiltern, Stromgeneratoren. Ja, das heißt, man sollte längerfristig denken. Es geht nicht nur um diesen Herbst und diesen Winter. Es ist jetzt auch nicht alles oder nichts, ja, von wegen entweder ist alles super easy und friedlich oder alles ist jetzt irgendwie kompletter Weltuntergang. Ja, es gibt immer irgendwelche Sicherheitsmechanismen und extra Sicherheitsmechanismen. Ich meine, man hat nicht umsonst diese Imperien aufgebaut über so lange. Ja, man will die da jetzt nicht einfach so verlieren wegen irgendwelchen, ja, überschaubaren Stromausfällen und solchen Sachen. Die Polizei in Deutschland müsste sich überhaupt erst einmal selber schützen können. Da wird es nämlich auch schon schwierig. Es laufen polizeiintern bereits Abfragen jetzt bei den Liegenschaften der Polizei, ob Notstromaggregate vorhanden sind. Hätte man es nicht vor Jahren schon abklären müssen? Also in welchem Zustand befinden sich diese Aggregate? Wann waren die letzten Ölwechsel, Treibstofffilter? Wie viele Betriebsstunden ist das Gerät schon gelaufen? Springt es zuverlässig an? Ich meine, da kann man ja so Verträge haben, wenn halt so Firmen, die sowas halt dann verleihen, an Baustellen oder whatever, wenn die dann halt solche Dinge liefern. Wenn das von so einer Firma gemanagt wird, dann sind die Geräte meistens halt auch zuverlässig und gewartet und so. Aber ja, wenn halt das Ding dann gemietet wird über Monate und Jahre und es steht halt dann da bei einer Polizei oder was, oder beim technischen Hilfswerk oder whatever, in welchem Zustand befindet sich das? Ja, man mietet das, man muss es auch regelmäßig laufen lassen, man muss da die das Öl wechseln und alles rauf und runter. Wie gut funktioniert das? Dann, die Behörde hält zudem Satellitenhandys vor. In NRW wurden ganze 123 Exemplare neu angeschafft zu den bestehenden. Also solche Sat-Phones kommunizieren direkt mit Satelliten statt Mobilfunktürmen und kommen beispielsweise bei Expeditionen an entlegenen Orten zum Einsatz. Allerdings benötigen ja sehr viele Polizeibeamte konstant Funkverkehr. Der Umstieg auf den digitalen Behördenfunk BOS erwies sich als äußerst heikel bei dem Hochwasser im Ahrtal und so. Das System ist nicht geeignet für Notsituationen. Im Prinzip wäre es einfach, klassische Technologien wie CB-Funk, PMR und VHF, UHF-Funk ersatzweise zu benutzen. Diese Geräte oder Handgeräte sind günstig, zuverlässig und können überall betrieben werden mit Akkus und Batterien. Also jeder kann an jedem denkbaren Standort auf diversen Frequenzen funken. Aber wir sprechen hier vom Staat, was bedeutet, dass die Verwaltungsbürokratie neben dem digitalen BOS ein paar Satellitentelefone bereitgestellt hat und noch ein paar uralte VHF, UHF-Geräte in der Hinterhand gehalten werden. Das ist nicht sonderlich toll. Beim Hochwasser kamen ein paar alte klassische Funkgeräte zum Einsatz. Also in den Nachrichten hieß es dann folgendermaßen: Doch die mussten zum Teil erst einmal entstaubt und aufgeladen werden. Drei Relaisstellen. Drei. Alle liegen auf umgebenden Bergen und sind daher absaufsicher aufgestellt, konnten auch wieder reaktiviert werden. Darüber lief die Alarmierung für über 1400 Einsätze. In vielen Fällen halfen Funkamateure mit ihrer Technik. Ja, das heißt, du hast dann teilweise auf irgendwelchen alten Fernsehtürmen oder sowas, da steht dann so ein Repeater mit so einem Autobatterien daneben, ja, als Stromquelle. Und das ist dann teilweise die Infrastruktur für halt eine ganze Region. Soll heißen, wenn jemand funkt, ja, jemand will von Punkt A nach Punkt C funken, hat aber nicht genug Reichweite, dann ist es halt gut, wenn halt dazwischen Punkt B liegt, also ein Repeater, der fängt das Signal auf, verstärkt es und gibt es dann wieder weiter. Das heißt, so vergrößerst du halt dann die Reichweite. Also mittels Notfunk wurde durch Mitglieder des lokalen deutschen Amateurradioclubs so mancher Notruf an die Hilfsorganisation weitergeleitet. Also man, es hieß da lief eigentlich ein Haufen drüber. Bei der Bundeswehr geht es auch traditionell zu, da hieß es dann, alte analoge Funkgeräte aus den 1980er Jahren, die langsam altersschwach werden und für die es keine Ersatzteile mehr gibt, sollen eins zu eins nachgebaut werden. Also da geht es dann auch darum, wenn jetzt halt, wenn man so ein neues Gerät entwickeln lassen würde oder hätte entwickeln lassen, das dauert dann natürlich dann Jahre mehr, als man das geplant hat, kostet dann irgendwie dreimal so viel, wie man einbudgetiert hat. Und dann stimmt wieder irgendwas nicht und so. Oder das Format ist anders und es passt dann nicht mehr in die Fahrzeuge rein und hast du nicht gesehen. Ja, und so viel, also viele Probleme, die der Staat da hat, das haben eigentlich Zivilbürger nicht, weil hier hat man die freie Auswahl. Man kann sich dann halt eindecken mit guten und günstigen Geräten, PMR-Funk, VHF, UHF, Handgeräte. Oder man stellt sich halt so eine unscheinbare Antenne aufs Dach oder sonst irgendwo hin. Ja, und man kann dann halt mit CB funken oder halt mit VHF, UHF. Also da schauen Sie ruhig rein auf shop.recenter.com. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach bei uns und wir können Ihnen da weiterhelfen. Also das heißt, man kann da sofort loslegen und damit ein bisschen üben und so. Und in 0, nichts ist man dann hier eigentlich abgesichert, was Kommunikation anbetrifft. Ja. Ich meine, wer von den Leuten hat da draußen ein Satphone, Satellitentelefon? Also, dann sehen wir halt die Gefahr von subtileren Sabotageakten. Das heißt, das können jetzt Russenagenten sein, die hier überall sitzen. Auch bei den Stromkonzernen und Netzbetreibern und so, ja. Es hatten sich auch Chinesen hier eingekauft teilweise und haben hier wahrscheinlich Spionagenetze hochgezogen. Das heißt, irgendwo kann immer mal jemand einen USB-Stick irgendwo reinschieben oder anderweitig irgendwie so eine Art Sabotage vornehmen. Und das ist ja richtig clever geworden. Wir haben es in vergangenen Sendungen schon mal ausgearbeitet, finden das in meinen Büchern auch oder auf unserem YouTube-Kanal. Also, dass da so ein mehrstufiger Cyberangriff hier geplant wird. Und wenn dann die erste Stufe gezündet wird, versuchen natürlich dann die Techniker, das Problem zu beheben hier in Deutschland und kriegen dann gefälschte Daten angezeigt, dass halt einfach diese Hilfsmaßnahmen dann ins Leere laufen oder alles noch schlimmer machen. Ja, das heißt, du kannst dann deinen Bildschirmen und Sensoren und so weiter nicht mehr vertrauen. Und wenn du dann halt irgendwas änderst, dann können die Geräte richtig gehend kaputt gehen. Ja, und das würde natürlich dann viel länger dauern, um das zu reparieren. Das heißt, das ist die eine Gefahr, halt diese Sabotageakte. Und dann haben wir halt eben noch diese politische Sabotage, wenn halt einfach verschiedene Leute meinen, sie wollen jetzt halt dann irgendeine Energiekrise hier ausnutzen, um halt dann Regierungssitze zu besetzen, irgendwie die große Revolution hier herbeizuführen und so weiter und so fort. Ja, als leben wir jetzt im Jahr 1900 oder sowas, ja, oder 1922, ja, man könne jetzt einfach so ein paar Gebäude besetzen und irgendwie so eine Assoziation schnell ausrufen mit den Russen und schon sei man irgendwie geschützt und so. So einfach ist das nicht. Ja, wir leben in ganz, ganz anderen Zeiten. So viele Protestbewegungen sind sowieso schon mehrfach infiltriert durch Geheimdienste und tja, das kann natürlich dann schief gehen. Und wenn halt eben dann so Protestbewegungen und auch krassere Bewegungen, wenn die infiltriert sind, dann kann man den Leuten auch Fallen stellen. Das heißt, man treibt die Leute an, macht Radau, macht euch alle schön strafbar, so ein bisschen wie beim Kapitolsturm in Amerika, ja, macht hier Remi-Demi und wir versprechen euch, da kommt da die Kavallerie und rettet euch und so und ihr seid dann die großen Helden. Und dann geht das Ganze natürlich mordsmäßig schief. Ja, oder ja, man ganz oben ist das vielleicht dann abgemacht, man lässt die unzufriedensten Leute in Deutschland, man lässt die vielleicht sogar ein Bundesland oder zwei rausbrechen aus der Bundesrepublik und da sammeln sich dann die Unzufriedenen und vegetieren da vor sich hin, ja. Vor allem, wenn sie unter russische Fremdherrschaft kommen. Ich meine, dann lacht sich die NATO in den Ast. Haha, wir sind diese Typen losgeworden, die sind freiwillig darüber gegangen. Wir mussten die nicht mal rausschmeißen, was rechtlich gar nicht gegangen wäre, sondern die haben sich selber aufs Glatteis bewegt. Haha, hihi. So, dann hatten wir jetzt Sarah Wagenknecht von Die Linke mit ihrer bizarren Bundestagsrede. Also Linksfraktion, ja, hat Redezeit, stellt Sarah Wagenknecht hin. Sie mault dann erstmal drüber, dass die Energiekonzerne Vorzugsbehandlung vom Staat erhalten. Laut Kommunistenlogik sollte der Staat für die Energieversorgung ja zuständig sein, aber real existierende sozialistische Regime, inklusive Russland, waren jedoch zu inkompetent, um überhaupt eine eigene Ölindustrie aufzubauen und Pipelines zu verlegen. So mussten westliche Firmen wie Koch Industries anrücken, um Sowjetrussland zu helfen, überhaupt eine Ölindustrie aufzubauen. Ja, also Koch Industries oder die DuPonts, ja, für die chemische Industrie der Sowjetunion. Die Rohre für Gaspipelines stammten auch aus dem Westen, genau wie die Kompressoren, andere Technik und Finanzierung. Also der Westen lieferte den Kommunisten alles. In Russland heute kann man ohnehin nicht mehr unterscheiden, wo der gierige Konzern aufhört und der Staat beginnt. Sie hat auch irgendwie so ein bisschen gemault, ja, aber dann Gazprom macht ja dann auch so Profite und so. Also sie versucht halt schon so ein bisschen die Realitäten in Russland zur Sprache zu bringen. Ansonsten würde sie ja jede Glaubwürdigkeit verlieren. Also sie riskiert da nicht nur ihre Karriere, sondern sie riskiert ja auch ihre Ideologie und riskiert da alles Mögliche. Anscheinend ist Russland da ihr immer wichtiger als alles andere. Ja, also da verzeiht sie dann doch vieles. Und sie kam dann zu ihrer Herzensangelegenheit, nämlich dem Putin-Regime. Sie meinte dann, das größte Problem ist diese Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Also sie verwendete ausgerechnet das Wort Krieg, so als würde dies den russischen Überfall auf die Ukraine irgendwie besser aussehen lassen. Sie meinte, verhandeln wir in Russland mit Russland über eine Wiederaufnahme der Gaslieferungen. Also sie setzt sich irgendwie nicht groß ein für Fracking heimischen Gases. Wir sollen Russengas kaufen. Ist Russland nicht ein rechtes Regime geworden? Fließen Gazprom-Gewinne nicht etwa in die privaten Taschen von gierigen Funktionären? Also man stelle sich den umgekehrten Fall vor. Die Ukraine hätte ein Stück Russland erobert und Deutschland würde ukrainisches Gas kaufen über eine Pipeline. Was würde Wagenknecht dann sagen? Sie würde den Weltuntergang befürchten oder stellen wir uns vor, Russland würde die ehemalige DDR besetzen. Was würde sie sagen? Wir sollen uns damit abfinden und keinesfalls zurückkämpfen? Ich meine, schauen Sie ruhig nach, was sie dann in älteren Büchern aus den 90ern noch gesagt hat über die DDR. Ja, in Büchern zusammen mit Jürgen Elsässer. Also und gab es ja schon mal einen Text von ihr und von einigen Abgeordneten oder Politikern von Die Linke, wo sie dann gesagt haben, ja, wir verurteilen schon den Angriffskrieg, aber. Und man hat dann eben gesagt, ja, wir wollen verhandeln, wir, also man will Russland nur, man will Russland irgendwie nur verbal so ein bisschen abstrafen, also so du mit dem Zeigefinger wedeln, ansonsten soll es keine negativen Konsequenzen geben und mit verhandeln verstehen die halt anscheinend, man solle Russland so weit wie möglich entgegenkommen, ja, und das sei dann eine Verhandlungslösung. Ich meine, verhandelt wird seit 2014, ja, zwischen der Ukraine und Russland und so. Also, das heißt, da will man nur reden, ja, und nichts, also keine schlimmeren Konsequenzen für die Russen. Sanktionen werden dann abgelehnt. Ja, und ich empfehle Ihnen auch das Video von uns, so ruiniert es Sarah Wagenknechts großes Vorbild, ihr Leben. Also ihr großes Vorbild war ja Rosa Luxemburg, die dann halt sich an revolutionären Aktivitäten beteiligt hat. Sie wurde dann auch teilweise, also sie ist teilweise abgedriftet ins radikale, in radikale Gewässer, hat sich dann vollkommen verzettelt und sie merkte dann auch relativ bald, dass das halt einfach nichts wird im Ostblock in Russland mit so einer schönen Revolution und halt einer schönen Zukunft, sondern sie wusste, dass das halt dann ziemlich übel werden wird. Und das führt natürlich dann wieder jetzt zurück zu Sarah Wagenknecht. Also erwartet sie, dass da drüben der Kommunismus wieder ausbricht? Oder eine Art Sozialdemokratie? Oder was denkt sie, in welche Richtung das geht? Was ist da die Logik? Ja, oder zählt dann nur noch das Argument, man bräuchte halt den Gegenpol zur NATO? Hauptsache Russland stärken, macht die NATO schwächer. In Wirklichkeit, wenn man Russland stärkt, macht man die NATO stärker. Das ist was eigentlich so viele Leute überhaupt nicht kapieren. Diese drei Supermächte sind überhaupt nur so stark und haben diesen Status, weil sie halt gegenseitig hier diese Spannungen inszenieren. Und sobald wir es mit einem heimlichen Kartell der Supermächte zu tun haben, ändert das sowieso alles. Und das ist halt so eine Option, die halt von niemandem anscheinend auch nur erwähnt wird oder erwogen wird. Ich habe da ein Buch drüber gemacht, das Kartell der Supermächte, meine Buchreihe Band 7, Weltkrieg oder Weltregierung, finden das unter shop.recenter.com auch als Audiobuch. So, und jetzt haben wir das hier. Neuer US-Geheimdienstbericht. $300 Millionen von Russland an westliche Parteien und Politiker. Also, wir haben es schon vor Jahren erwähnt, ja, James Clapper, damals, also 2016 rum, noch der amerikanische Direktor der gesamten nationalen Geheimdienst-Community. Der war damals schon vom Kongress angewiesen worden, eine Untersuchung einzuleiten über russische Finanzierung europäischer Parteien. Ja, russische Finanzierung europäischer Parteien, auch rückwirkend für die 10 Jahre davor. Ja, und jetzt hat man halt eben so eine Art Zwischenfazit gezogen und reicht das halt rum über die Botschaften. Die Talking Points werden rumgereicht an diverse Vertreter und Diplomaten und Politiker, wahrscheinlich auch an die Medien. Ja, und in dieser Zusammenfassung, die da jetzt halt dann rumgereicht wird, da fehlen natürlich dann die ganzen Details, die eigentlich dann natürlich unter strengster Geheimhaltung sind. Ja, das sind ja alles laufende Ermittlungen. Also gegen Kommunisten, gegen rechte Politiker, gegen alle möglichen Politiker hier in Europa. Und diese ganzen Tarnstrukturen, die verwendet werden, um diese Gelder zu waschen und diese Gelder zu verteilen und so weiter und so fort. Also da sind alle möglichen Details vorhanden. Die werden jetzt natürlich ja nicht ausgebreitet, so unbedingt hier ständig in der Presse. Ja. Also mindestens 300 Millionen Dollar sind da geflossen, wahrscheinlich mehr, und es sind weitere hunderte Millionen geplant, um halt hier in Europa oder anderswo Wahlen zu beeinflussen, Politik zu beeinflussen. Ich meine, damit musst du rechnen. Das war jetzt in den letzten Jahrzehnten oder was, im Kalten Krieg war ja auch nicht anders. Das sind auch für den Staat relativ kleine Beträge. Ich meine, da kaufst du ein paar Flugzeuge oder sowas, hast du genauso viel Geld zusammen. Oder kaufst ein richtig teures Flugzeug. Aber das ist halt einfach eine sehr, ja, wirkungsvolle Möglichkeit, da Einfluss zu üben. Das heißt, wir sehen es ja, wenn halt ein Politiker oder was, wenn der plötzlich eine schwarze Kasse hat, dann kann der richtig abgehen. Oder wenn da noch Social Media Power dahinter ist und sowas. Ja, das heißt, wenn da hier ein paar Tausend, hier ein paar Zehntausend, hier ein paar Zehntausend eingesetzt werden, an der richtigen Stelle kann schon einiges bewirken. Ja, das ist viel besser und cleverer, als wenn man halt irgendwie einen Krieg vom Zaun bricht und man schickt halt dann teure Panzer ins Feld, die dann alle zerschossen werden und so. Also die Spionageebene ist halt sehr populär. Mit solchen Methoden arbeitet jede Regierung, eigentlich auch die amerikanische. Das heißt, die haben auch Tarnorganisationen und manipulieren Wahlen überall. Das ist vollkommen klar, und ich setze sowas eigentlich auch immer voraus. Ich meine, manchmal meckern Leute und sagen, warum sagt ihr nicht irgendwie, dass die Amerikaner auch dies und die Amerikaner auch jenes? Ich setze sowas eigentlich immer voraus, weil die meisten Menschen kennen halt mehr heikle Informationen über die Amerikaner als über die Russen. Ich habe das auch in meinem neuen Buch ja anhand einiger Länder geklärt nochmal. Das heißt, man hat halt nach dem Zweiten Weltkrieg und so in dieser neuen Ordnung und auch als dann hier der klassische Kolonialismus so beendet wurde, man hat dann einfach, ja, man traute jetzt dann natürlich dann nicht den Leuten in den verschiedenen Ländern, dass die da jetzt einfach irgendwas was Sinnvolles wählen, sondern man hat da die Befürchtung, dass die Leute halt dann Kommunisten wählen oder irgendwelche komplett verrückten Leute, und deswegen wurden dann Koffer, also Samsonite-Koffer voller Cash, wurden herumgeschoben, auch in Indien. Und die Amerikaner haben dann gemeckert, dass sie nicht mal die Koffer mehr zurückbekamen. Und so wurden halt dann Politiker geschmiert. Auch in Deutschland gab es ja immer wieder in der Bundesrepublik den Flick-Skandal und andere Skandale. Ja, Bankschließfächer voller Cash. So wurden dann Parteien und Politiker finanziert. Ja, schwarze Kassen, Oktogon, etc. etc. Das läuft leider so. Also sollte man jetzt auch nicht überrascht sein, wenn jetzt halt das hier auch so läuft und wenn die Russen das halt hier bei uns machen. Also der ein oder andere wird jetzt dann öffentlich enttarnt werden, um zu untermauern, dass es sich nicht nur um politisiertes Gerede handelt, sondern dass man es ernst meint. Andere werden umgedreht, also zur Kooperation gedrängt, um gegen Russland zu arbeiten. Das wird dann auch meistens geheim bleiben. Also nicht wundern, wenn jetzt nicht dann jede Woche irgendeine große Enttarnung hier in den Nachrichten ist. Ab und zu wird sowas schon mal kommen, aber es ist immer wertvoller, man kann irgendwie so einen Typen umdrehen. Und man darf jetzt halt nicht dann irgendwie denken, das sei jetzt nur so ein politisiertes Getue von den Amerikanern. Ja, gerade wegen halt der Democrat Administration von Joe Biden. Ja, dass man jetzt einfach wieder nur behauptet, die Russen mischen sich ein in unsere Wahlen und Russian Interference und Trump und so. Das ist nicht einfach nur Gerede, sondern das ist einfach ganz normales Vorgehen halt in der Geheimdienstwelt. Es ist gut dokumentiert in der entsprechenden Literatur, gerade die sowjetischen Überläufer, dass halt einfach die Russen sich ständig einmischen in westlichen Wahlen. Gerade auch amerikanische Präsidentschaftswahlen, aber es ist gleichzeitig bekannt, dass das eigentlich nie so den großen Unterschied machte. Also ob jetzt dann der Democrat im Weißen Haus sitzt oder der Republican, das war jetzt so in dem Sinne eigentlich egal. Es ist ja ein Zwei-Parteien-Kartell in Amerika und ein Ideologiekartell. Also das neue Dokument des US-Außenministeriums wurde am Montag als Kabel an die amerikanischen Botschaften auf der ganzen Welt gesendet, um die Gesprächsthemen für US-Diplomaten in Gesprächen mit ausländischen Beamten zusammenzufassen. Also es betrifft auch vielleicht gegebenenfalls die SPD, ja. Wer von der SPD nahm schmutziges Geld vielleicht an von den Russen und so, ja. Es ist jetzt nicht nur gemünzt gegen die AfD oder gegen die Linke. Dann heißt es, ja, dann heißt es natürlich auch, ja, die Russen hätten sich eingemischt zugunsten von Trump zweimal. Ich meine, das ist ja so eine Sache, das ist so politisiert, dass einige Trump-Supporter dann sofort schreien, nö, es gibt überhaupt keinen Beweis, dass Trump irgendwas mit Russen zu tun hatte. Währenddessen gibt es halt stapelweise Literatur, wo dann alles aufgedröselt wurde, was man halt bestätigen kann. Also die Russen da im Trump Tower, in den Kondos, dann geplante Business Deals, realisierte Business Deals, dann die VTB Bank von den Russen hat dann so einen Kredit abgesichert von der Deutschen Bank an Trump und. Das sind lauter so Sachen, die halt viele Trump-Anhänger gar nicht kennen, weil sie einfach keine richtigen Bücher lesen, sondern halt immer nur in ihrer Bubble abhängen und kennen vieles einfach nicht. Ja, und wenn dann irgendwas erzählt wird, was ihnen nicht gefällt, dann schalten sie geistig sofort ab. Das machen alle Aktivisten eigentlich, weil jede Aktivistengruppe verwendet diese Kulttechniken. Das ist ein bisschen wie in George Orwells 1984, dieses Crime Stop. Also wenn da irgendwie so ein unkoscherer Gedanke irgendwie im Hirn entsteht, dann wird da sofort die Bremse reingehauen. Stopp, nein, aus, verbotener Gedanke und man weiß das dann von sich. Und alles ist dann irgendwie eine Bestätigung. Also wenn dann deine Überzeugungen angegriffen werden, ist das für denjenigen dann auch wieder eine Bestätigung von diesen Überzeugungen. Das neue US-Dokument nannte zwei Männer, Jewgeni Prigozhin und Alexander Babakow, beide enge Mitarbeiter von Putin, die an den Einfluss- oder Einmischungskampagnen angeblich beteiligt waren. Also die Russen zahlen mit Bargeld, Kryptos, elektronischen Überweisungen und verschwenderischen Geschenken. Sie bewegen das Geld durch eine Vielzahl von Institutionen, um die Ursprünge der Finanzierung zu schützen, eine Praxis, die als Verwendung von Cutouts bezeichnet wird. Also Stiftungen, Denkfabriken, Gruppen der organisierten Kriminalität, politische Beratungsunternehmen, Briefkastenfirmen und russische Staatsunternehmen. Auch die russischen Botschaften sollen mitmischen. Also es werden vielleicht wieder Botschafter ausgewiesen, die dann halt eine Doppelfunktion haben als Geheimdienstler und so. Ist alles Standardvorgehen von Geheimdiensten. Trifft halt Russland hart, wenn konkrete Agenten und teure Tarnstrukturen auffliegen. Und wenn als Diplomaten getarnte Spione aus westlichen Ländern ausgewiesen werden. In einem asiatischen Land habe der russische Botschafter gar einem Präsidentschaftskandidaten Millionen von Dollar in Bar gegeben, heißt es in einem Dokument. In mehreren europäischen Ländern seien falsche Verträge und Briefkastenfirmen verwendet worden, um politischen Parteien Geld zu geben. Also lustig sind auch mal diese Beraterverträge. Also irgend so eine Pupsnase hat dann so einen Beratervertrag, als würde der jetzt irgendwas großartig toll analysieren für irgendeine russische Organisation und wird dann fürstlich bezahlt für irgendwelche idiotischen Analysen. Der Bericht der New York Times nennt nicht im Detail, welche Parteien in welchem Umfang erwischt wurden. Die AfD umranken schon lange entsprechende Gerüchte. Allerdings deuten Spuren bislang auch in Richtung des Baron von Fink, dessen Clan eine frühe Verbindung aufweist zu Britannien. Immer wieder engagieren sich AfDler bei Einladungen nach Russland und Organisationen, die mit dem Oligarchen Konstantin Malofejew zu tun haben. Aber natürlich auch die SPD war sehr russenfreundlich, auch die CDU war lange Zeit sehr russenfreundlich. Seit letztem Jahr, heißt es in einem Dokument, habe eine russische Geschäftsperson versucht, pro-russische Denkfabriken in Europa zu nutzen, um rechtsextreme nationalistische Parteien zu unterstützen. Traditionell sind rechte Strukturen auch stark von den Anglo-Diensten und Israel unterwandert. Ich meine, davor warne ich auch seit Jahren. Das gehört also Politik dazu, dass man Spionageabwehr begreift, aber gerade bei der AfD hat man da eigentlich keine richtige Vorstellung davon. Das heißt, man lässt sich da auf irgendwelche komischen Sachen vielleicht ein. Und ich habe ja gesagt, damals schon, also 2016, 2015 rum, da habe ich dann gesagt, pass auf, lasst euch nicht zermalmen und reinlocken in so einen Geheimdienstkrieg, ja, dass jetzt dann irgendwelche rechten Politiker, dass sich dann bei uns sich auf die Russen einlassen, werden dabei dann erwischt von den Amerikanern, dann geht's wieder los, wird der dann enttarnt oder wird er dann umgedreht und ja. Zusammenfassung des US-Außenministeriums listet der Maßnahmen auf, die die Vereinigten Staaten und Partnerländer ergreifen könnten, um Russlands politische Einmischungskampagnen abzumildern, einschließlich der Verhängung von Wirtschaftssanktionen und Reiseverboten gegen bekannte finanzielle Ermöglicher und Einflussakteure. Also, und wenn man jetzt natürlich dann die Boten für diese Zahlungen halt eben nicht unbedingt alle erwischen kann, oder die digitalen Geldwege nicht alle unbedingt hier stoppen kann, ja, dann kommt halt eben der Plan B zum Einsatz. Das haben wir auch schon gesehen. Das wurde auch in offiziellen NATO-Dokumenten schon so beschrieben. Man wird dann einfach den Propagandisten hier im Sinne Russlands, man wird den Leuten hier halt dann erhebliche Kosten auferlegen. Das heißt, man findet irgendwelche Sachen, die die ja dann verkehrt machen und dann gibt es halt hier eine Klage und da eine Klage und dann wird es halt dann irgendwann richtig teuer. Ja, und es wird dabei bei diesem Prozedere halt natürlich dann die Rechtsstaatlichkeit gewahrt. Man will da kein Recht dehnen. Ja, schon gar nicht öffentlich oder recht brechen, sondern man will halt einfach dann diese Sachen, diese Fälle abwickeln. mit der ganz normalen Justiz. Und ja, was wir auch schon erklärt haben im Detail, finden das auf unserem YouTube-Kanal. Russland verheizt ja seine Leute. Also jetzt nicht nur die gewöhnlichen Soldaten, so diese 20-Jährigen, die man da in den Krieg geschickt hat. Verheizt nicht nur die Arbeiter, sondern Russland verheizt eben auch dann die Propagandisten im Ausland. Ja, das heißt, im Inland, in Russland, werden die natürlich dann fürstlich bezahlt und haben Privilegien. Insbesondere, wenn sie halt dann mehr oder minder dann direkt für den FSB arbeiten, für den Geheimdienst oder wenn sie da so ein Understanding haben mit dem Geheimdienst. Aber jetzt so im Ausland, wenn du da halt in der Futterkette nicht so weit oben bist, du wirst halt dann verheizt, du sollst dann diese Risiken eingehen musst vielleicht dann die Konsequenzen und Kosten dann letztendlich dann selber tragen. Ja, das heißt, die Russen probieren es halt und probieren es mit dir und wenn es halt nicht klappt, dann, tja, so what, dann hast du natürlich dann den Flurschaden. Also es wurde jetzt empfohlen, den Austausch von Informationen zu koordinieren, die Überprüfung ausländischer Investitionen zu verbessern, Ermittlungsfähigkeiten zur ausländischen Finanzierung politischer Parteien und Kampagnen zu stärken und die Registrierungsregeln für ausländische Agenten durchzusetzen und zu erweitern. Das kann natürlich auch bedeuten, dass die Amerikaner halt intern bei sich, dass die Amerikaner bei sich intern jetzt argumentieren, nun, wenn die Russen da Geld reinstecken in Europa, in die Politik, dann dürfen doch die USA, ja, dann dürfen doch die USA auch hier wieder mehr Geld reinstecken in unsere Politik. Man bekämpft hier Feuer mit Feuer, heißt es dann, und mit irgendwelchen Gummiparagraphen ist das dann irgendwie wieder abgesichert. Und schon hast du wieder die Bankschließfächer und du hast die amerikanischen Thinktanks und du hast die Cash-Finanzierung von halt etablierten Parteien, die halt treue Atlantiker sind. Ja, also das ist natürlich dann auch natürlich dann der Fallout, wenn jetzt hier bei uns sich irgendwelche Rebellen oder was, wenn die es dann einlassen auf die Russen. Das führt halt immer nur zu diesem dass dieses Perpetuum mobile sich immer weiter dreht und dann, weil die Amerikaner einfach generell mehr Geld besitzen, deswegen hast du dann hier halt eben in Deutschland dann auch halt einfach dann ja fast unendlich Munition, also unendlich Geld letztendlich für die etablierte Politik und da kannst du dann auch nie mithalten auf der Schiene. Ja, also du musst da versuchen, anderweitig zu punkten. Und ich sage immer, wichtigste Ebene ist die Geheimdienstebene. Wenn du dich da gut bewegen kannst, kannst du damit echt einiges erreichen. Brauchst du gar nicht mal viele Ressourcen dazu. Also wir haben das auch schon aufgedröselt im Detail. Die adeligen Strukturen da in Hessen zugunsten der CDU und wo halt dann halt so eine Geldwaschmaschine geschaffen wurde für die CDU. Und dann zeitweise, als die SPD an der Macht war, hier im Kalten Krieg, da formte man dann schnell einen privaten CDU-Geheimdienst. Da gab es eine deutsche Historikerin, mir entfällt gerade der Name, die hat dann ein Buch geschrieben, hat dann irgendwie ihre Kollegen gefragt, was gibt es eigentlich für Standardliteratur über private Geheimdienste, also vor allem auch in Richtung Adel. Und die Antwort war, es gibt keine Literatur dazu. Tja, da merkt man, wie wichtig das Thema ist. Und da wurde dann halt mit einem echten Prinzen zu Sayn Wittgenstein, ja, nicht so ein Fake Sayn Wittgenstein, da wurde dann halt eben so diese Geldwaschmaschine da eben so richtig in Schwung gebracht, auf hohe Drehzahlen gebracht. Und tja, versuchen Sie mal da mitzuhalten, ne? Dann haben wir diese Meldung hier: Eine amerikanische Computersimulation schuf die ukrainische Gegenoffensive. Also das war ja zu vermuten natürlich schon vor dieser neuen New York Times-Meldung und der Verweis auf hochplatzierte Quellen etc. etc. War zu vermuten, dass wir halt in dem Zeitalter angelangt sind, wo man Schlachten, auch komplexere Schlachten mit verschiedensten Waffensystemen, auch ABC-Waffen und so, Cyberwaffen, Wetterwaffen, dass man das halt am Computer simulieren kann. Das heißt, du kennst das Terrain, du kannst auch das Wetter simulieren, Wochen im Voraus, relativ genau, mit den halt schönen Wettersatelliten und Klimasatelliten von der NASA und halt den Supercomputern im britischen Met Office. Das heißt, auf dem Türschild steht Wetteramt, aber es ist eigentlich das britische Verteidigungsministerium. Und da kann man eben diese ganze Expertise halt eben dann bündeln und man kann dann halt so eine Art Krieg halt einfach am Computer durchsimulieren und verschiedene Sachen ausprobieren. Und wenn es dann halt ein günstiges Outcome gibt in der Simulation, dann kann man das halt, was man da so reinprogrammiert hat an Faktoren, das kann man dann versuchen, so genau wie möglich in die Realität umzusetzen. Und das ist jetzt, das geht natürlich in die künstliche Intelligenz mit rein. Also wer weiß, wie lange man dann schon solche Sachen programmiert, und man kann ja in solche Algorithmen dann, um die zu trainieren, kann man zu verbessern, kann man ja alle möglichen Schlachteninformationen reinpacken aus den vergangenen Schlachten, den vergangenen Kriegen. Ja, und so lernt der Algorithmus. Und da sind wir jetzt anscheinend wirklich angekommen. Die New York Times enthüllt eben das hier unter Verweis auf hochplatzierte Quellen. Also man hat diese Pläne entworfen am Computer für die ukrainische Gegenoffensive, die ja sehr erfolgreich ist. Also Computer hin oder her, die Ukrainer müssen das ja auch umsetzen. Mit viel zu wenig schwerem Gerät, mit halt einem Mangel an gepanzerten Transportmitteln und so. Also da stecken halt dann auch zum gewissen Teil natürlich die Amerikaner jetzt dahinter. Russland kommt jetzt in ganz, ganz große Schwierigkeiten. Waren ja zu wenig Soldaten, die Russland aufgeboten hat. 200.000 Mann, um so ein Land einzunehmen von der Größe Frankreichs. Fast keine Luftwaffenoperationen. Wie soll das klappen? Das war von vornherein ziemlich dämlich. Und nun konnten die Ukrainer mit wenig Gerät, konnten die da halt erhebliche Erfolge erzielen. Und das ist ja auch letztendlich dann der Sinn von diesen Computern und Algorithmen und Modellierungen, dass du deine begrenzten Ressourcen so gut wie möglich einsetzt. Also genau das Richtige, die richtige Menge an Force, genau zur richtigen Zeit, genau am richtigen Ort. Ja, so muss das laufen. Es wurde aus NATO-Kreisen betont wenig schweres Gerät geliefert, um nicht den Eindruck zu erwecken, man sei dem Krieg gegen Russland in direkterer Form beigetreten. Deutschland zahlte laufend erhebliche Summen Geld für russisches Gas, ohne sich dadurch formell dem russischen Krieg anzuschließen. Also das wird auch unter Geheimhaltung sein, was diese hohen SPDler da eigentlich jetzt vorhatten oder gemacht haben, und die Grünen, ja, dass sie da nichts liefern an Gerät und die Russen da weiter bezahlen. Also vielleicht wurde das auch so diktiert von den Amerikanern. In der Öffentlichkeit streiten sich jetzt die Amerikaner mit der Scholz-Regierung. Ja, Scholz ist halt kein verlässlicher Partner und bla 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 und so, aber ja, wer weiß, was da dahinter steckt. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen Verhandlungsleverage, die man sich da in der Hinterhand behält. Also da wird dann vielleicht so in Geheimverhandlungen gesagt, ja, wenn die Russen irgendwie jetzt Putin absägen und eine Ära der Demokratisierung da einläuten, oder halt Fake-Demokratisierung, dann würden diese Gasverkäufe und Ölverkäufe halt wieder steigen, und dann würden halt Nord Stream 1 und Nord Stream 2 laufen. Deswegen will man das jetzt nicht alles abreißen, so, und deswegen gibt sich die deutsche Politik da vielleicht so freundlich. Also vielleicht ist das einfach wegen den Geheimverhandlungen Leverage. Weil wenn man jetzt alle Brücken abreißt, ja, warum sollen die Russen sich dann bewegen? Ja, warum sollten die Russen dann jetzt irgendwie denken, wir sägen Putin ab und machen jetzt irgendwelche weitreichenden Veränderungen? Ja. Die USA sind Russland weit voraus auf dem Gebiet der Satellitenaufklärung und Computermodellierung. Der aktuelle Krieg zeigt, was für eine entscheidende Bedeutung diese Kapazitäten haben. Details sind geheim. Die New York Times verrät uns da nicht nur den groben Umfang. Es existieren auch öffentliche Abhandlungen über Russlands Standardverhalten bei der Infanterie, den Panzertruppen und so weiter. Also man kann halt diese Informationen einfach so zusammensetzen. Wir haben das schon mal, glaube ich, im Detail ausgeführt. Das war so ein Dokument, das hieß, glaube ich, How Russia Wages War, so ähnlich. Das ist so eine 300-Seiten-Studie halt mit peinlich genauen Details. Also wie bewegt sich so eine russische Panzerkolonne oder ein Zug oder was? Und der Vorgesetzte sagt dies, dann passiert jenes und so. Also das kannst du alles natürlich dann in den Algorithmus reinfüttern. Das macht Russland sehr stark vorhersehbar. Jetzt ändert sich natürlich auch das Wetter wieder. Und wer ist führend auf dem Gebiet der Wettersimulation und Klimaforschung? Natürlich die Anglos, die Briten und die Amerikaner. Habe ich erklärt natürlich in meinem Dokufilm Unter der Hand, das militärische Wesen der Klimaforschung. Gibt es auch ein detaillierteres Buch dazu. Das ist meine Reihe Kartell der Supermächte, Band 6, Klimawandel und Sozialismus. Da geht es auch um den Adel, was ja jetzt gerade ein wichtiges Thema ist, wegen dem Tod von Queen Elizabeth. Und die Leute schauen da mal genauer hin und schnallen dann irgendwie so ein bisschen dass du in Britannien halt den Adel und die Politik überhaupt nicht auseinanderziehen kannst. Geschweige denn den Adel und das Militär oder den Adel und die Geheimdienste. Es ist alles eine Soße. Also, Also auch die Supercomputer und Satelliten, die für Wetter- und Klimamodellierung zuständig sind, lassen sich integrieren. 1996 meinte ja die amerikanische Luftwaffe, wir wollen nicht nur führend sein, auf dem Gebiet das Wetter zu verstehen, wir wollen auch Wetter manipulieren, wir wollen auch feindliche Sensoren manipulieren. Also ging ja nicht ins Detail ein, weil Details sind geheim. Man will einfach nicht, dass der Gegner in der Lage ist, das Wetter zu verstehen. Also sollen dann irgendwelche gegnerischen Sensoren, Wetterstationen halt einfach irgendwie subtil manipuliert werden, beeinflusst werden, dass die keine richtigen Messungen machen. Es wurde in der Presse erklärt, dass die Amerikaner bis zum allerletzten Moment warteten, bis sie die Ukraine warnten vor einem russischen Überfall. Generell sei Kiew misstrauisch gewesen. Es ist kein Geheimnis, dass die Angloamerikaner mehrfach Osteuropa im Stich ließen bzw. an die Russen verschacherten. Außerdem ist die Geschichte bekannt von den unnötigen und künstlich in die Länge gezogenen Kriegen in Korea und Vietnam. Allerdings hatte Kiew irgendwann keine andere Option mehr, heißt es, als den Plänen der Amerikaner zu lauschen. New York Times berichtet, General Mark A. Milley, der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff und hochrangige ukrainische Militärführer, diskutierten regelmäßig über Geheimdienste oder Informationen und militärische Unterstützung. Das heißt, wir haben einige Modellierungen und einige Tischübungen gemacht, also Tabletop-Übungen, sagte Colin Carl, der politische Chef des Pentagon, in einem Telefoninterview. Diese Reihe von Übungen deutete darauf hin, dass bestimmte Wege für eine Gegenoffensive wahrscheinlich erfolgreicher waren als andere. Wir haben diesen Rat gegeben und dann haben die Ukrainer das verinnerlicht und ihre eigene Entscheidung getroffen. Also für die russische Propaganda zählten bisher hauptsächlich schwere konventionelle Waffen und es wirft die Frage auf, ob Moskau auf dem Gebiet der Computermodellierung völlig hinterherhinkt, was nicht nur regionale Konflikte betrifft, sondern das ganze Militär. Also wenn die nicht mal so einen Konflikt richtig hinkriegen mit Computern und so, wie wollen die dann als eine Supermacht sein und gegebenenfalls an mehreren Standorten gleichzeitig einen Krieg führen? Laut einem Generalstabsoffizier in Kiew hing der Plan zusätzlich von Umfang und Tempo der Militärhilfen der Vereinigten Staaten ab, also die Artilleriegeschosse und so. Allein die Vereinigten Staaten haben seit Beginn des Krieges im Februar mehr als 14,5 Milliarden Dollar an Militärhilfe bereitgestellt. Das klingt jetzt vielleicht erstmal viel, aber ne, ja, also wenn man jetzt mal guckt, was jetzt verschiedene Länder ausgeben pro Jahr für ihr Militär, ja, und auf dem Papier ist die Ukraine ein souveräner Staat. Die kann sich Sachen einkaufen aus anderen Ländern. Die Ukraine können sich helfen lassen, ihr eigenes Territorium zu verteidigen. Solange die Amerikaner jetzt nicht irgendwie krassere Ziele auswählen auf russischem Territorium und so, ja, solange diese juristischen Dinge da gewahrt bleiben, ja, solange ist Amerika nicht offiziell dem Krieg beigetreten gegen die Russen. Die Ukraine hatte nach dem Ende der Sowjetunion, Ukraine hatte in einem Referendum für Unabhängigkeit abgestimmt und die Atomwaffen abgegeben im Tausch für Sicherheitsgarantien durch die NATO. Also es sollte jetzt eigentlich niemanden überraschen, dass da jetzt die Amerikaner helfen. Bestimmte Waffen wie halt diese HIMARS haben übergroße Wirkung auf dem Schlachtfeld. Also man hat dann hunderte russische Waffendepots, Kommandoposten und andere Ziele beschossen. Auch das ließ sich mit Computermodellierung vorab simulieren, ja. Das heißt, programmierst halt ein. Wir haben jetzt hier, hier, hier und hier HIMARS, wir ballern diese Depots, bam, 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 bam. Dann laut Computersimulation müssen die Russen halt von weiter weg die Munition herbeischaffen, dann attackieren wir deren Transporter und dann, ja, dann haben die irgendwann nichts mehr. Und dann kommen wir mit unseren Truppen und dann müssen die halt dann zurückweichen und wenn die schneller zurückweichen müssen, dann müssen die halt wirklich dann alle Zelte abbrechen und einfach nur abhauen. Zusätzlich wurden luftgestützte HARM-Raketen aus amerikanischer Produktion in die sowjetischen MiG oder halt alten MiG-29 Kampfflugzeuge eingebaut, was noch nie irgendeine Luftwaffe getan hatte. Also du kannst halt dann so alte Sachen retrograden oder retrofitten und das haut natürlich dann auch hin. Also wir haben gesehen, die Russen flüchten und ja, ist halt die Frage, was ist dann für die Russen noch die verbleibende Beute? Wir bleiben natürlich an diesem Konflikt dran. Immer mehr Attentate oder mutmaßliche Attentate in Russland, Attentatsversuche gegen Putin, gegen irgendwelche hohen Energiefunktionäre, Also so diese Management-Ebene, das ist so eine Strategie. Wir wissen jetzt nicht genau in jedem einzelnen Fall, wer da jemanden gekillt hat. Ich meine, die Russen killen sich auch teilweise gegenseitig wegen Geld oder weil jemand als Verräter gilt oder halt nicht Putin-treu genug ist und so. Aber wenn das jetzt eine Kampagne ist, die jetzt auf die, also eine Mordkampagne ist, die jetzt auf die Ukraine zurückgeht oder auf eine interne Widerstandsgruppe in Russland, was es ja auch geben soll, die sogenannte NRA, wenn das jetzt so eine Mordkampagne ist, dann ist es eine Taktik, die halt dann in der jüngeren Geschichte halt ausprobiert wurde gegen, also gegen Strukturen in Afghanistan und im Irak. Also ich habe das auch mal gelesen in irgendeinem Report. Man hat dann halt eben so eine Art Verzeichnisbaum, ja, die Oberführung und dann so das Mittelmanagement und so. Und man versucht dann eben dann dieses Mittelmanagement zu killen, weil die Ziele sind einfacher zu erreichen, aber sind von entscheidender Bedeutung für den Gegner, weil oftmals sind die Chefs halt sehr arrogant und nicht unbedingt so kompetent. Und die eigentliche Arbeit wird halt von dem Mittelmanagement erledigt. Und wenn die natürlich dann sterben, dann geht irgendwann gar nichts mehr. Und so kann das jetzt halt eben dann nicht auch ablaufen in Russland. Da jetzt ist dann der Chefredakteur der Staatszeitung Pravda gestorben. Schlaganfall oder so, konnte irgendwie nicht mehr richtig atmen. Der Typ war 68. Dann Ivan Pekorin, ja, starb, nachdem er in Vladivostok von einem Boot gestürzt war. Pechorin war Luftfahrtdirektor der russischen Entwicklungsgesellschaft für den Fernen Osten und die Arktis. Dann Leiche von Alexander Tjukalov wurde gefunden im Februar. Hochrangiger Finanz- und Sicherheitsbeamter von Gazprom. Dann Leonid Schulman, Transportleiter bei Gazprom Invest. Erstochen anscheinend. Und. Und dann gab es eben dieses Interview, die Zeitung Kiew Post interviewte einen angeblichen Vertreter der Organisation Nationale Republikanische Armee, NRA. Diese Gruppe hat sich zu dem Dugin-Attentat bekannt, trat vorher nie öffentlich in Erscheinung und man hat halt eben dann argumentiert hier, dass das halt einfach eine simple Terrorstrategie ist. Also man will jetzt nicht den großen Umsturz versuchen, dazu hat man nicht die Kapazitäten, sondern man will einfach den Druck erhöhen auf diese höheren Schichten, dass die halt einwirken, Putin absägen und einfach dann Veränderungen herbeiführen. Ja, je mehr diese Verzögerungen halt eben vermieden werden, umso mehr Leute sterben dann. Also hat man dann halt eben dann von mehreren Seiten den Druck. Einerseits international den Druck durch Sanktionen, dann der Druck durch die ukrainische Gegenoffensive und so weiter und so fort. Und wenn halt eben dann die Leute verrecken, dann. Tja, dann ist dann die Stimmung natürlich dann irgendwann im Keller. Wir haben ausführlich berichtet zu dem Dugin-Attentat. Das Attentat galt hauptsächlich ihm. Er hat es dann aber überlebt durch Zufall. Seine Tochter ist gestorben. Die Tochter kannte eigentlich fast niemand. Aber es hat natürlich eine heftige Signalwirkung. Es ist unklar, ob Dugin jetzt so weitermachen wird wie bisher. Auch international diejenigen, die sich als Dugin-Anhänger betrachteten, als Eurasier, einige sind natürlich dadurch eingeschüchtert worden. Also das heißt natürlich, wenn da schmutzige Tricks laufen in die eine Richtung, dann laufen diese schmutzigen Tricks irgendwann auch in die andere Richtung. Putin soll irgendwie 5 Attentate überlebt haben. Das ist natürlich ein bisschen schwierig zu zählen, weil man gibt solche Informationen meistens eigentlich nie wirklich raus, nur so ganz grob, ja. Das heißt, man will natürlich nicht die Schwachstellen offenbaren hier bei dem russischen Secret Service und so. Und es wird jetzt halt viel gemunkelt, das ist alles natürlich nicht unbedingt so leicht zu überprüfen. Es gibt die Gerüchte, Putin leide an Krebs und hat hier diese Parkinson-ähnlichen Symptome. Er läuft komisch, der eine Arm ist irgendwie so steif. Dann klammert er sich immer an den Tischen fest und versucht, seine Füße da gegen den Boden zu drücken, weil ansonsten fangen die alle an zu wackeln und zu in der Gegend rum zu flimmeln, ja, seine Finger und so. Krallt sich dann immer so irgendwo fest. Also solche Symptome lassen sich auch auslösen oder Krankheitsbilder lassen sich auch künstlich auslösen durch subtile Vergiftungen. Das heißt, man kann jemanden halt eben subtil vergiften. Er entwickelt dann Krebs oder einfach diese neurologischen Probleme, kann dann irgendwann so nicht mehr arbeiten, wird dann vielleicht halt eben dann aussortiert. Who knows, ob ihn jemand vergiftet hat. Es gibt auch immer wieder diese Geschichten, dass er halt ständig sein Swimmingpool-Wasser überprüfen lässt, ob da jemand was Heikles reingeschüttet hat. Er ist ein begeisterter Schwimmer. Dann halt Kontaktgifte, irgendwie alles muss dann mit speziellen Handschuhen angefasst werden, sein Essen, er hätte Vorkoster und. Schwer wiegt halt die Krone. Ja, das heißt, wenn manche Leute immer so mächtig werden wollen, das hat auch unglaubliche Nachteile und irgendwann ziehen die sich einfach so bunkermäßig dann zurück. Dann war er letztens aufgetreten hier in Kaliningrad, glaube ich, vor Kindern und Schulkindern. Die mussten vorher 2 Wochen in Covid-Quarantäne und etc. etc. Also das ist so die aktuelle Situation. Selbstverständlich, die wahre Kommandostruktur Russlands ist geheim. Selbst wenn Putin verschwindet oder getötet wird oder halt einfach als tot erklärt wird, ja, dann würde ein Neuanfang behauptet werden, aber das ist nicht dann unbedingt ein Neuanfang. Dann haben wir geklärt, was die Optionen sind, die schrägen Optionen sind, die Russland jetzt noch hat, um groß zu punkten, also neben hat der Rückzugsoption. Also es kann sich halt auswirken wie Afghanistan 2.0, ja, die Afghanistan-Invasion ging ja auch schief. Die Amerikaner halfen damals den Mudschahedin auch mit Raketen und so. Nicht zu viel geholfen, weil sonst fürchtete man eine größere Mobilisierung von Streitkräften durch die Sowjets. Auch das wäre jetzt eben hier eine Option, dass die Russen jetzt mobilisieren und halt mehr Soldaten reinschicken. Aber das hielt man auf so einem gewissen Level und irgendwann zogen sich die Sowjets dann halt eben zurück. Es wird dann wohl argumentiert, dass halt eben dann diese Niederlage oder dieses Fiasko mit Afghanistan, dass das halt dann auch zum Untergang der Sowjetunion geführt hat. Dementsprechend ist vielleicht da im Kreml oder was die Befürchtung, wenn man sich jetzt aus der Ukraine so zurückzieht als Loser, ja, dass dann halt dann irgendwelche Strukturen da zusammenbrechen und sich das Volk übernimmt dann vielleicht sogar die Kontrolle teilweise in Russland rächt sich dann an den alten Herrschern oder irgend sowas. Tja, dann die ABC-Waffenoption, das ist natürlich ziemlich fortgeschritten und ziemlich gruselig. Dann, ja, Großmobilmachung, Nordkoreaner holen. Man könnte jetzt halt nicht nur tausende Bausoldaten holen aus Nordkorea für die Ukraine, sondern eben hunderttausende reguläre Truppen und Spezialartillerieleute und Experten. Das kann auch sein, also dass hier dann jetzt in Europa hunderttausende Kommunisten aus Asien dann aufmarschieren. Wir haben schon erklärt, Nordkorea wahrscheinlich seit Kim Il-sung unter Kontrolle Moskaus. Also, das wurde einfach durchsowjetisiert. Kim Il-sung wurde als Marionette ausgewählt. Das ist genauso gelaufen eigentlich wie in Osteuropa, aber in Asien hat man irgendwie so getan, als seien diese asiatischen kommunistischen Regime irgendwie eigenständig und die Leute haben es weltweit irgendwie geglaubt. Ich glaube es nicht. Dann, zweiter Kriegsschauplatz. Man könnte jetzt einfach ein zweites Fass aufmachen, also mit Taiwan, mit Nordkorea, Nordkoreas Atomwaffen. Und wenn da ein zweiter Kriegsschauplatz aufgemacht wird, dann kann man das halt, ja, kann man da Druck rausnehmen in Osteuropa aus dem Konflikt. Und es verändert auch die Geheimdiplomatie. Es verändert auch dann diese Geheimverhandlungen, wenn man halt einfach dann sagt, ja, wenn ihr hier, dann könnten wir ja hier und dann könnte man sich hier einigen und so. Und jeder versucht dann zu schachern wie auf dem Basar, um halt dann möglichst viel rauszuholen für die eigene Seite. Also, ich empfehle Ihnen mein neues Buch, Das Kartell der Supermächte, Band 7, Weltkrieg oder Weltregierung. Ich empfehle Ihnen sowieso die ganze Buchreihe. Also, niemand hat das so untersucht wie wir. Wirklich niemand. Wir haben uns natürlich dann im Laufe der Jahre die beste Literatur gesucht, also das Beste vom Besten vom Besten und haben dann eben Hunderte und Hunderte und Hunderte der besten Bücher halt ausgewertet und das hat natürlich dann einiges beschleunigt und vereinfacht und so, aber so wie wir hat das niemand gemacht, also weder im deutschen Raum noch im amerikanischen Raum noch im englischen Raum, also wir übernehmen jetzt nicht einfach irgendwelches Material von irgendwo oder folgen irgendwelchen politischen Trends, das ist tatsächlich, das gibt's nur hier. Dann haben wir eine Reihe weiterer Meldungen. Also es wird jetzt eben dann gemunkelt hier, Putins Kommandeure hätten begonnen, stillschweigend von der Krim zu fliehen, während sie versuchen, ihre Häuser zu verkaufen, ihre Familie nach Russland zurückzubringen. Auch russische FSB-Agenten, Mitarbeiter der Besatzungsregierung versuchen, die seit 2014 von Kreml-Truppen besetzte Halbinsel zu verlassen. Also, wer weiß, wie der Krieg weitergehen wird. Es gab schon einige Kriege, die dann hin und her gingen. Ja, das heißt, in der Koreakrieg, das ging ja wirklich verrückterweise hin und her und hin und her. Also teilweise waren die Amerikaner ja schon hier fast bei den Chinesen gestanden und so. Und dann hat sich das am Ende wieder eingependelt an dieser ursprünglichen Grenze zwischen Nord und Süd. Und dann hat man noch eine Bombenkampagne gemacht, riesige Bombardierungen und so. Oder in Vietnam, das ging ja auch hin und her. Das kann sich noch sehr, sehr heikel entwickeln hier. Dann. Ja, dann haben wir aktuelle Meldungen hier auch bei uns im recenter News Blitz, kommentierten Nachrichten. Also immer neue Erkenntnisse zu Covid und Long Covid, also wie viele Amerikaner da jetzt halt eben dann Einschränkungen haben mit Long Covid. Ich meine, es ist interessant zu sehen, dass halt bestimmte Aktivisten, die sowieso eigentlich nichts verstehen von diesen medizinischen Themen oder von Biosicherheit und so, dass verschiedene Aktivisten halt dann versuchen, sich zu stürzen auf halt diese vermeintlichen Impfnebenwirkungen und suchen dann immer jeden, der dann irgendwie vielleicht einen Schaden hat oder sowas. Aber es wird dann halt eben komplett ignoriert, was für einen riesen Schaden einfach der Virus angerichtet hat. Also so viele zig Millionen Leute in Amerika hatten Covid. Und einige von denen haben halt immer noch Einschränkungen. Das sind auch viele, viele Republican-Wähler. Das sind halt Leute, die sind ein bisschen älter, konservativer, ein bisschen übergewichtiger und so. Und auch ein bisschen trinkfeste gestalten und so. Und die haben halt einfach dann jetzt so die übelsten Schäden mit Covid. Die können sich nicht richtig konzentrieren. Die haben nicht mehr richtige Kraft und so. Und das ist dann einfach in Amerika natürlich dann super, super übel. Weil viele Jobs sind sehr, sehr demanding. Also du musst halt dich auf 10 Sachen gleichzeitig konzentrieren. Oder du arbeitest mit deinen Händen und deinen Beinen und das ist einfach dann ein mega, mega Schaden, der da jetzt entstanden ist durch Covid. Und wir haben von Anfang an gesagt, ja, das kann eine biologische Attacke sein, das kann ein biologischer Terrorangriff sein, das kann eine biologische Kriegsführung sein durch einen unbekannten Täter. Und das ist dann teilweise wirklich dann auch das beabsichtigte Ziel, dass du halt einfach dann einen riesigen Flurschaden erzeugst, der halt einen Haufen Kosten verursacht hat, noch menschliche Kosten hier dann verursacht hat. Also man schwächt damit halt eben den Gegner. Und alle drei Supermächte waren erheblich davon betroffen. Also die Chinesen haben ja jetzt noch diese Mega-Lockdowns und versuchen das halt eben klein zu prügeln, das Problem. Ich meine, Diktatur ist China sowieso schon. Warum sollten die da das künstlich inszenieren? Russland war eh schon sehr geschwächt im medizinischen Sektor und halt sehr schlecht aufgestellt. Und dann hat die halt eben auch massive Probleme mit Covid. Es ist irgendwie 1 Million oder mehr Leute gestorben dran. Wer weiß, was die für Corona-Langzeitschäden haben da drüben in Russland. Und das wird jetzt nicht so anerkannt werden wie bei uns im Westen. Ja, das heißt, da müssen die Russen halt weiterarbeiten mit Long-Covid. Oder wenn sie dann nicht die Leistung bringen, dann muss halt irgendwie ein Kollege mehr ran oder was auch immer. Und das zieht halt dann alles nach runter. Also Russen hatten einen massiven Schaden, Europa hatte einen Schaden, Amerika hatte einen heftigen Schaden. Ich meine, das halbe Land in Amerika ist übergewichtig und Amerika ist eine der größten Trinkernationen. Je mehr Alkohol, umso schlechtere Immunsysteme und so weiter und so fort. Also und viele haben sich einfach geweigert, sich impfen zu lassen. Also gerade die älteren, dickeren Republicans, die sich unbedingt hätten impfen lassen sollen, die haben sich ja nicht geimpft. Sterben dann weg wie die Fliegen, aber die Influencer, denen ist das anscheinend vollkommen egal. Also wenn da ein realer Schaden ist, dann sagen diese komischen Influencer, ja, pff, existiert für mich nicht, die faken das bloß, das sind alles bloß Linke, die da betrügen und so mit ihren angeblichen Long-Covid-Symptomen. Also wenn es dann wirklich dann mal um die Sache geht, wirst du dann halt hier von den Influencern nicht nur im Stich gelassen, sondern du bist dann für die noch Dreck. Im Endeffekt. Also, dann. Tja, dann haben wir den neuen Prozess gegen Alex Jones, also das ist ja halt eben ein maßgeblicher Prozess gegen alternative Medien generell in Bezug auf die Grenzen der Presse- und Meinungsfreiheit in den USA. Das heißt, es gab schon immer Gesetze gegen Verleumdung. Ja, das heißt, du kannst nicht irgendwelchen Käse erzählen, was überhaupt nicht stimmt, ja, und dann einfach davon profitieren, anderen Leuten damit schaden, ja, schon gar nicht irgendwie den Eltern von getöteten Kindern. Und deswegen ist es jetzt einfach nur ganz normales Recht, was zum Einsatz kommt. Da wird kein Recht gedehnt, da wird kein Recht gebrochen. Jones hätte auch schon von zig anderen Leuten verklagt werden können. Ja, Impfstoffherstellern, 4G, Gates, wäre alles kein Problem gewesen. Aber diese sogenannten alternativen Medien sind sich in ihrer Sache immer bombensicher und sie bringen dann das, was das Publikum hören will. Und anscheinend ist es richtig abgegangen. Also als sie dann berichtet hatten, FBI, offizielle Statistik, niemand starb bei Sandy Hook. Und dann, das war eine richtig krasse Story. Also das ging richtig ab und dann haben die Leute wieder richtig eingekauft bei Alex Jones, weil sie dachten, da wird jetzt der große Hoax entlarvt und man trifft damit den linken Deep State. Aber letztendlich, hätte man dann einfach in das Quelldokument reingeguckt, hätte man die Fußnote gesehen, dass halt einfach dann aus bürokratischen Gründen die Sandy Hook-Toten in einer anderen Statistik auftauchten. Also die wurden jetzt keineswegs unterschlagen, ja. Ich meine, es werden immer diese bestimmten, ja, Operationen da behauptet, die man dann angeblich aufklärt und aufdröselt innerhalb von 5 Minuten. Aber eine richtige Operation aufzudröseln ist super aufwendig und braucht halt Profis. Ja, und viele denken halt einfach, ja, jeder Dulli da im Internet kann dann praktisch so Geheimoperationen aufdröseln innerhalb von kürzester Zeit. Mit einfachsten Methoden, weil diese Verschwörer dann ständig die gröbsten Fehler machen würden. Kam auch jetzt vor Gericht zur Sprache. Diese Behauptung, die Jones dann mehrmals gemacht hat, irgendwie der ehemalige New Yorker Bürgermeister Bloomberg, der hätte dann irgendwie einen Tag oder 2 Tage vor Sandy Hook dann irgendwie so eine E-Mail rausgeschickt, wo er sich dann verplappert hätte dann wieder davon gewusst und so. Also einfach fake, 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 fake. Das ist wie Relotius beim Spiegel, aber halt dauernd. Ja, ich meine, wir sind auch die heftigsten Gegner der Massenmedien, aber die Massenmedien ticken halt anders. Das heißt, die versuchen halt eher zu manipulieren durch Auslassungen, ja, und jetzt nicht unbedingt durch Fakes. Relotius war natürlich dann insbesondere peinlich, weil einfach Relotius immer diese Narrative geliefert hat, die gewünscht waren, die die Leser auch wollten. Und er hat dann halt auch behauptet, irgendwie, also er hockte dann irgendwie im Hotelzimmer, im bequemen Hotelzimmer und hat dann halt so eine Sache eingetippt in seinen Laptop, als hätte er jetzt eine ultra krasse Milizgruppe da besucht, die hätten ihn da zu sich da reingelassen und hätte dann alles beobachten können. Und er hat er richtig übertrieben, also die hätten da auf irgendwelche Sachen geschossen in der Wüste, vermeintliche Migranten, also sie hätten auf alles geballert, was sich da bewegt. Und die hätten den dann zuschauen lassen. Also eine ultra böse, fiese, mega Milizgruppe hätte einfach so diesen fremden Reporter da zu sich reingelassen. Ich meine, er ist, glaube ich, strohblond oder ziemlich blond. Deswegen hat man ihn ja auch zu den Rechten schicken wollen. Und seinen Kollegen Moreno, weil der ein bisschen Latino ist, hat man dann irgendwie nach Mexiko geschickt für halt die parallele Berichterstattung zu dem Migrationstrack. Zu diesem Flüchtlingstrack oder Migrationstrack. Und ja, aber es haben dann halt andere Reporter gesagt, du kommst eigentlich nicht rein in diese extrem rechten Gruppen, es sei denn, du arbeitest da jahrelang dran oder monatelang dran und so. Und wie schafft es der Relotius bitte innerhalb von wenigen Tagen oder wenigen Wochen? Also, das war halt richtig, richtig fake. Aber mit solchen Fakes arbeiten gerade diese klassischen Verschwörungsmedien eigentlich seit Jahrzehnten und zwar dauernd. Ja, also Protokolle von Zion fake. Dann diese UFO-Verschwörungs-Alien-Dokumente von Cooper waren auch fake. Also es ist so eine lange Liste. Und ich habe eine Studie dazu gemacht, finden das auf recenter.com, gibt es demnächst auch in Buchform. Also der nachrichtendienstliche Einfluss auf 200 Jahre an Verschwörungsmedien. Ja, und jetzt hat man irgendwie dann die Telefondaten mehr ausgewertet von Alex Jones. Also sein Anwalt oder seine Anwälte haben ja aus Versehen die unzensierten Telefondaten halt übermittelt an die gegnerischen Anwälte. Und das war natürlich dann auch ein juristisches Fiasko, weil man ja irgendwie so getan hat, man habe bestimmte Kommunikationen nicht auf dem Handy und jetzt sind sie dann noch da. Das ist halt dann irgendwann aggravated perjury, also richtig heftiger Meineid, Prozess, Betrug, whatever. Und das kann natürlich dann richtig heftig werden. Und die Handydaten enthüllen jetzt halt eben, dass Jones da Profis angeheuert hatte, also einen ehemaligen Blackwater-Typen und so private Spione angeheuert hat, um seine Ex-Frau zu überwachen und seine aktuelle Frau zu überwachen. Also er wollte immer genau wissen, wo die sind, trackt deren Autos, was tun die, mit wem treffen die sich und so. Also richtig krasse Nummer, ja, dass Jones da halt so abgeht. Ich meine, er würde wahrscheinlich argumentieren, ja, seine Ex-Frau sei crazy und seine aktuelle Frau sei irgendwie auch verrückt. Alkoholikerin und Trunkenheitsfahrten, wegen denen sie jetzt vor Gericht steht und so. Und er müsse ja auf sie aufpassen. Also seine Ehefrauen brauchen irgendwie Babysitter. Aber warum ist es so, dass jede Frau von ihm angeblich verrückt ist und das alles so immer eskaliert? Ja. Und fast jeder, der für ihn gearbeitet hat und sich anonym äußert, sagt, der Typ ist komplett irre und du wirst auch selber irgendwann kirre, wenn du bei dem arbeitest. Ja, so wie die Leute, die mit Alex Jones zusammen angeklagt wurden, wie Owen Schroyer, ich weiß nicht, wie viele von seinen Angestellten jetzt auch wieder aussagen müssen in dem aktuellen Prozess, wegen halt diesen Sandy Hook-Lügen. Ja, dein Leben ist dann vorbei, wenn du für diesen Typen arbeitest oder wenn du diesen Typen heiratest. Oder sogar mit dem Kinder hast. Ja, also, bleiben halt an dem Prozess auch ein bisschen dran. Wir haben den letzten halt mal grundlegend hier gecovert, also die relevanten Sachen da mal rausgearbeitet, weil all diese Fehler, die Alex Jones macht und dann gemacht hat, all diese Fehler findest du eins zu eins auch bei jedem anderen Influencer, insbesondere auch in Deutschland. Also je kommerziell erfolgreicher Jones wurde, umso mehr wurde er kopiert. Ja? Ich meine, wir hatten, da war ich noch Student, da war George W. Bush noch Präsident, da haben wir halt auch so ein paar Sachen von Infowars eingedeutscht. Aber je kommerziell erfolgreicher Jones wurde, umso weniger haben wir da Material von denen irgendwie eingedeutscht oder uns irgendwie an denen orientiert. Ja. Also es war so eine kurze Phase, hauptsächlich in der Bush-Administration, da war ich noch Student. Hab da halt so nebenher so ein paar Sachen gemacht. Aber andere Leute haben halt dann mehr und mehr Jones kopiert, je kommerziell erfolgreicher er wurde. Also sobald dann die Dollarzeichen in den Augen sind, ja, will man dann jeden Schund kopieren, auch diese ganzen Forderungen nach Tribunalen und Erschießen und Erhängen von irgendwelchen Regierungsleuten. Wegen Covid und so ein Zeug, wird dann alles kopiert, das Publikum will es hören, das Publikum bezahlt dafür und du kannst wirklich schnell großes Geld damit machen, aber dann kommt halt die Retourkutsche und du wirst halt richtig dann fertig gemacht mit Gerichtsprozessen und dies und jenem und irgendwann verschwindet Jones vielleicht einfach und haut dann ab in ein anderes Land oder geht nach Russland und ist halt dann weg, ja. Und wie ich ja gesagt habe, Jones hat Unmengen an Geld verbrannt, also Geld von Supportern, also es war ja in 3 Jahren oder was, in dem Infowars Online-Handel wurden ja allein da 160 Millionen Dollar an Umsatz generiert und teilweise die Profitmargen von diesen Vitaminprodukten, die Profitmargen waren teilweise 20-30%, manchmal 50%, manchmal sogar 100% Markup. Und dass das Geld hätte sinnvoll eingesetzt werden können, wir haben es ja gesehen, wenn ein Profi wie Julie K. Brown irgendwie sich ranklemmt an den Fall Jeffrey Epstein, dann kommt da richtig was ins Rollen. Aber anstatt halt eben, dass Jones dieses Geld richtig eingesetzt hätte und Profis angeheuert hätte, stattdessen heuert er Idioten an und bringt sich selber und alle anderen in Teufelsküche und das ganze Geld wird dann verbrannt und verblasen und verbrannt und verblasen. Also ein Riesenschaden entstanden für die Follower. Jones hat nie irgendwelche Politikerkarrieren etabliert, also jetzt schon gar nicht irgendwelche unabhängigen Politiker, sondern es blieb immer nur Republican, Democrat, Republican, Democrat und jetzt macht Jones halt mehr und mehr Werbung für die Republicans, also für das Kartell. Tja, dann hatten wir jetzt das neue Buch ist draußen vom ehemaligen Top-Staatsanwalt in New York. In dem Buch wird das britische Königshaus und werden die britischen Behörden beschuldigt, Prinz Andrew vor den Ermittlungen im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein beschützt zu haben. Also normalerweise hieß das, wenn wir als New Yorker Staatsanwaltschaft, wenn wir jetzt bei den Briten angefragt hatten, ja, also Scotland Yard oder sowas, das lief alles wie am Schnürchen, ja, bei jedem möglichen Fall, aber nicht bei Prinz Andrew und seiner 17-Jährigen da und Jeffrey Epstein. Also er hat dann gesettelt, er hat sich dann irgendwie freigekauft aus dem ganzen Ding und das war's dann. Yeah. Also, dann immer mehr Persönlichkeiten in Russland kritisieren den Krieg offen, widersprechen Putin, fordern teilweise sogar, dass er geht. Also mal schauen, ob das jetzt dann noch stalinistischer wird in Russland, ob die jetzt halt noch höher drehen oder das neue Zarentum ausrufen und diese Zweifler in die Gulags sperren. Kann ja sein, dass man jetzt schaut, wer wagt sich da hervor und die werden dann später alle aussortiert und beseitigt. Also auch sowas gab es schon in der russischen Geschichte, gerade in der sowjetischen Phase, aber die Sowjets bekamen immer so massive Hilfe aus dem Westen, sonst hätte das alles nicht funktioniert. Dann die Frage nach der Massenmobilisierung von Soldaten, das ist auch noch nicht wirklich geklärt. Dann haben wir ein Video, das finden Sie auf unserem Recenter YouTube-Kanal und auf Recenter.media, unserer eigenen Plattform. Prinzessin Diana war nach übereinstimmenden Aussagen aus ihrem Umfeld mindestens seit 1987 richtig gehend paranoid, also versagten ihre Bremsen, die sie vergaß zu warten, wähnte sie ein Komplott. Also irgendwann wollte sie ja nicht mehr diese ganzen Assistenten und Bewacher und dann musste sie sich auch selber um ihre Autos kümmern und das hat sie dann versäumt, weil sie war dann doch das Prinzesschen, aber wenn dann die Bremsen nicht mehr richtig funktionierten, dann wähnte sie gleich einen Mordkomplott wurden Bodendielen ausgewechselt, ging sie davon aus, dass Wanzen installiert wurden. Also sie wollte da auf Knopfdruck in den Prinzessinnenmodus schalten und dann plötzlich wieder ungestört in der Welt herumreisen mit ihren Söhnen, was aber nicht ging. Ihre Standardbewacher wollte sie bald nicht mehr, den traute sie nicht, aber dann traute sie dem Sicherheitspersonal von Dodi Fayed und die Sicherheitsleute waren auch britisch. Ihr Leid klagte sie eine Armada aus Therapeuten und Astrologen. Also sie hatte dann Essstörungen, Depressionen, dies, das, emotionale Instabilität anscheinend. Und Charles hat sich dann einfach irgendwann dann, ich sage, ich traue Charles natürlich jetzt auch nicht als Person oder anderweitig, aber Charles hat sich dann irgendwann einfach abgesondert, weil er gemeint hat, egal was er macht, sie tickt dann immer aus. Und so geht das halt einfach nicht und so. Und sie hat halt dann wirklich über Jahre hinweg immer gesagt, ja, Charles wird mich umlegen oder irgendwie der Palast will mich umbringen und so. Ich meine, wenn du in diesen Kreisen verkehrst, wirst du natürlich überwacht und du bist halt nicht mehr in der realen Welt und das kann natürlich dann dich paranoid machen. Aber das ist alles kein Beweis dafür, dass der Palast wirklich Diana umgelegt hat. Ja, das ist, also so funktioniert eine Ermittlung nicht, so funktioniert die Justiz nicht, so funktioniert die Kriminalistik nicht, die Kriminologie nicht. Also es gab halt so ein paar Kommentare auf YouTube, wo Leute entsetzt waren, dass ich da jetzt nicht irgendwie Diana überhöhe als die Heldin im Kampf gegen die dunklen Mächte und so. Nee, sie war halt einfach psychisch kaputt, fragil und paranoid und wir wissen bis heute nicht, warum das dann so geschehen ist mit diesem Autounfall. Es ist natürlich so, bei jedem Promi, der stirbt, kommen sofort Leute aus ihren Löchern, Influencer aus ihren Löchern und sagen, diese Person starb wegen ihrer Opposition zur New World Order. Also egal welcher belanglose Musiker da verstirbt, immer heißt es dann, der war ein Kämpfer gegen die New World Order. Und wenn er sich da einmal geäußert hat, oberflächlich, weil er halt irgendwie so Verschwörungszeug ein bisschen gelesen hat im Netz, dann war das ja auch wieder ein Beweis und so. Und bei Diana lief das halt ähnlich. Also da gab es dann sofort Leute, die wollten dann groß rauskommen, halt eben mit der Behauptung, der Palast hätte Diana umgelegt. Also richtige Ermittlungen zu führen ist aufwendig und langwierig und manchmal kommst du einfach nicht an die Lösung oder die Auflösung des Falles heran. Das ist einfach so. Ja, und das muss man eben noch akzeptieren. Also man kann sich da nicht versteifen auf irgendein Wunschnarrativ und dann halt einfach nur die Leute bezahlen, die dieses Wunschnarrativ dann liefern. Also, es erinnert auch ein bisschen an den Fall Alex Jones und wie halt er seine Ex-Frau und Frau halt überwachen lässt von irgendwelchen Leuten. Es fördert natürlich dann schon die Paranoia und Alex Jones' Ex-Frau, Alex Jones' aktuelle Frau hat irgendwie Verfahren wegen halt extremer Trunkenheit am Steuer. Wird jetzt irgendwie auch verhandelt. Und sie verbrachte letztes Weihnachten im Knast, weil sie halt sturzbesoffen irgendwie Gegenstände geworfen hatte auf Alex und bekam da eine Anklage, dann noch Widerstand gegen die Staatsgewalt und so. Und ihr Mugshot ging dann um die halbe Welt in der Presse. Genau, und dann haben wir noch das hier, das wollte ich auch noch kurz erwähnen. Also Deutschland hat ja so massiv abgerüstet nach 1991. Die Bundeswehr, der Zivilschutz, eigentlich alles. Waffenrecht wurde mies, Wehrpflicht wurde abgeschafft. Also wir haben es eigentlich zu tun, ja, zwischen Russland und Frankreich, dazwischen, zwischen Russland und Frankreich haben wir eigentlich eine demilitarisierte Zone. Also das ist von Ost nach West, West nach Ost, das sind deutlich über 1000 Kilometer demilitarisierte Zone. Das ist eigentlich der Sicherheitspuffer, den man den Russen da zugestanden hat. Das ist echt ein Haufen Puffer. Ja? Also fühlte man sich wirklich akut bedroht durch die Ukraine, die über praktisch keine Luftwaffe verfügt, keine ABC-Waffen, fast keine Panzer. Es ist ein Witz, ja, wenn immer gesagt wird, die NATO wäre da irgendwie aufmarschiert. Nein, das ist eine demilitarisierte Zone. Wie viele tausend Kilometer will man den Russen da noch geben? Ja, und es wurde 97 halt eben dann eben abgemacht, die Länder dürfen irgendeinem Militärbündnis beitreten, wie sie wollen. Natürlich haben die sich dann entschlossen, die Polen und so weiter, für halt die NATO. Und dann wurde halt dann ja so ein bisschen halt da geholfen, militärisch. Das meiste Geld floss eher in die Sanierung der ehemaligen kommunistischen Staaten, also Straßen und Flughäfen und so. Aber militärisch, das war Teil der Abmachung, es durften keine nennenswerten Streitkräfteverbände aufgebaut werden. Und daran hielt man sich auch. Das heißt, die Polen waren ja eigentlich ziemlich schwach. Rüsten jetzt erst so richtig, die Ukrainer waren total schwach und so, und auch die Deutschen sind schwach. Erst wenn du an die deutsch-französische Grenze kommst, erst dann hast du es wieder mit einem nennenswerten Militär da zu tun in Frankreich. Dann, das als Zeitenwende beschriebene Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr wurde derweil von dem ehemaligen Wehrbeauftragten der Bundesregierung Hans-Peter Bartels als Mogelpackung entlarvt. Dieser Betrag über ein paar Jahre hinweg entspricht ungefähr der Unterfinanzierung, die sich über längere Zeit angestaut hat. Also der Haushaltsentwurf für 2023 sieht vor, dass die Rüstungsausgaben mit 50,1 Milliarden Euro sogar noch geringer ausfallen als 2022. Auch für die Folgejahre sollen die Verteidigungsausgaben bei 50 Milliarden Euro gedeckelt bleiben. Anscheinend hofft die Bundesregierung darauf und andere hoffen auch darauf, also andere Länder hoffen auch darauf, dass der Ukraine-Krieg schnell beendet wird, Putin durch jemand anderen ersetzt wird und die Bundeswehr schön schwach gehalten werden kann. Ich meine, wir wissen ja, die Rüstungsfirmen in Deutschland, die ja fleißig irgendwie ins Ausland liefern und so, also generell Verkäufe machen, die Rüstungsfirmen könnten sofort hochdrehen. Die könnten das krasseste Zeug bauen und alte Sachen neu auflegen und alte Sachen aufmotzen. Die deutsche Industrie, Autoindustrie, die könnte teilweise auf Kriegsproduktion umstellen. Wir könnten so krass hochrüsten. Sagt, da würden die, weißt du, da würden bei den Russen die Kiefer runterklappen, was hier möglich wäre. Ja, aber anscheinend ist irgendwie die Vorgabe, wahrscheinlich auch durch Druck der Franzosen, Briten und Amerikaner, ja, auf Abruf soll was passieren in Deutschland, aber nur auf Abruf. Ja, und im Moment ist eher geplant, dass die Bundeswehr schwach bleibt. Weil wir sind zwar auf dem Papier eine souveräne Nation, aber anscheinend mischen sich die Franzosen und die Briten immer wieder hier ein. Bei so ziemlich allem. Okay, ich bin jetzt durch in meinen Nachrichten. Wir sind zurück Anfang nächster Woche, beziehungsweise halt mit irgendwelchen anderen Videos zwischendrin, je nach Dringlichkeit. Schauen Sie rein auf recenter.com, auf recenter.media und auf shop.recenter.com. Das heißt, wenn Sie irgend so ein Wunschformat haben, dann schreiben Sie uns einfach, was Sie sich ungefähr vorstellen. Also ich habe mir schon gedacht, wie wäre es mal mit dem Format Recenter Rant? Also was wir nur posten auf unserer eigenen Plattform, recenter.media, ja, also wirklich mehr dieses ein bisschen mehr dieses Rant-Format hat. Also wo es jetzt nicht so formell zugeht und so weiter und so fort. Dass man das vielleicht ein bisschen trennen kann. Das ist so eine Idee. Also schreiben Sie uns einfach Ihre Vorstellungen an alex@recenter.com. Wenn Sie Beratung brauchen, zwecks Ihrer Zivilschutzvorbereitung, schreiben Sie uns einfach eine Mail an shop@recenter.com. Wir helfen Ihnen da gerne weiter. Ich würde auch beim Zivilschutz längerfristig denken. Also dieser Herbst und Winter ist ja nicht die einzige kritische Phase. Es kann ein fetter Blackout kommen im Sommer, ja. Mit einer Cyberattacke. Das wirkt sich dann zwar nicht so dramatisch aus wie jetzt im tiefsten Winter, aber ja, kann auch ein Jahr dauern, bis eine richtig fette Krise kommt. Oder zwei. Oder wenn dann zwei Krisen gleichzeitig auftreten. Also zum Beispiel, du hast in einem Jahr oder was halt nochmal eine Energiekrise und gleichzeitig hast du jetzt dann eine Taiwan-Krise und China ist dann plötzlich off-limits für halt Container und Produktion. Was ist dann mit der deutschen Wirtschaft? Was ist mit der deutschen Produktion? Also die Problematik bleibt uns noch Jahre erhalten, deswegen sind Zivilschutzgüter natürlich auf Jahre hinweg ausgelegt. Wasserfilter, Ersatzfilter, Langzeitlebensmittel, die halten ja auch ewig. Und Stromgeneratoren, also gerade die ATG-Geräte sind ja ausgelegt auf lange, lange, lange Betriebsdauer. Und so sind sie halt einfach dann abgesichert hier für Jahre hinweg. Ich danke vielmals für die Aufmerksamkeit, für die Unterstützung. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.